Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Und es geht doch. Es ist möglich, ein international gefeierter Künstler zu sein, die eigenen Arbeiten überall auf der Welt zu zeigen und trotzdem aufs Fliegen zu verzichten. Was für viele unvereinbar erscheint, macht der französische Choreograf Jérôme Bel gerade vor. Er und seine Kompanie steigen nicht mehr ins Flugzeug, der Umwelt zuliebe. Trotzdem sind Jérôme Bels Stücke weiterhin weltweit zu sehen. Jetzt zum Beispiel in Berlin beim Festival Tanz im August. Wie das geht, das erfahren Sie gleich hier in der Sendung. Außerdem klären wir die Frage, ob die MeToo-Bewegung einen echten Wandel gebracht hat oder als vertane Chance in die Geschichte eingehen wird. Aber vorher geht es um Kulturpolitik. In Brandenburg und Sachsen werden in gut 2 Wochen neue Landtage gewählt. Umfragen sagen der AfD in beiden Bundesländern Erfolge voraus. Und so könnten diese Wahlen auch handfeste Konsequenzen für die Kultur haben. Denn in beiden Ländern hat die AfD in den vergangenen Monaten Kulturinstitutionen öffentlich in Frage gestellt. In Sachsen etwa das Europäische Zentrum der Künste in Dresden-Hellerau, das sich für Flüchtlinge engagiert, und in Brandenburg das Kinder- und Jugendtheater Piccolo, das mit jungen Menschen politische Stücke erarbeitet. Wie also blicken Kulturschaffende in beiden Ländern auf die anstehenden Wahlen? Das wollen wir in den kommenden Tagen hier in Kultur heute in Erfahrung bringen. Heute zunächst ein Blick nach Brandenburg, wo die Kulturszene angesichts möglicher AfD-Erfolge enger zusammenrückt, wie Silvia Belka-Lorenz berichtet.
Sie feiern ihn wie einen Guru, Björn Höcke, den AfD-Rechtsaußen, der in den vergangenen Wochen mehrmals nach Brandenburg gereist ist, um seinen Parteifreund Andreas Kalbitz im Landtagswahlkampf zu unterstützen. Die AfD ist laut Umfragen längst die stärkste Kraft im Land. Und den neuen Gegenwind von rechts bekommen auch die Kulturschaffenden zu spüren. So wie das Cottbuser Kinder- und Jugendtheater Piccolo. Stein des Anstoßes, das Stück KRG, Jugendsprache Kurzwort für Krieg. Eine Inszenierung, in der sich Jugendliche mit dem Thema Faschismus auseinandersetzen. Für die Arbeit gab es Demokratie- und Theaterpreise und im Oktober vergangenen Jahres eine Anfrage des Brandenburger AfD-Parteichefs Andreas Kalbitz im Landtag, wie und warum das Piccolo-Theater gefördert werde und was dort sonst noch so gespielt werde. Theaterleiter Reinhard Drogler.
Das macht eine Irritation, eine Verunsicherung. Und das war für mich auch die erste Reaktion. Natürlich darf die AfD so eine Anfrage machen. Jeder im Landtag darf das machen. Dass das genau nicht erzeugt hat, was die Anfragesteller vielleicht erzeugen wollten mit einer scheinsachlichen Anfrage. Das hat man doch gesehen.
Denn diese AfD-Anfrage, die viele Brandenburger Politiker klar als Angriff auf die Freiheit der Kunst bewerteten, brachte nicht nur dem Piccolo-Theater und der beargwöhnten Inszenierung ungeahnte Popularität. Vielmehr setzte es einen so nicht gekannten Schulterschluss in Gang. Etablierte Kulturinstitutionen und freie Theaterleute, Galeristen und Musiker unterzeichneten die Erklärung der vielen. Ein klares Bekenntnis für Humanismus und gegen Rechts, initiiert von Bettina Jahnke, der Intendantin des Potsdamer Hans-Otto-Theaters. Die Künstler müssten raus aus ihrer bürgerlichen Gemütlichkeit, fordert sie.
Dass wir nicht nur als Künstler persönlich Haltung zeigen, sondern wir auch als Theater anhand unseres Spielplans. Ja, unser Spielplan ist politisch geworden, politischer als es vorher war, und er wird auch noch politischer werden müssen.
Klar scheint, dass die bevorstehende Landtagswahl auch für die Kultur in Brandenburg die Weichen neu stellen wird. Das große Thema im Land ist der Strukturwandel. Und wo Bahnverbindungen und Schulen in desolatem Zustand sind, welche Mittel werden da für die Kunst übrig bleiben? Die Wahlprogramme der Grünen und der Linken sehen ausdrücklich die Förderung kultureller Vielfalt vor. Interkulturelle und freie Projekte sollen gestärkt werden. SPD und FDP setzen auf die Fortführung von Bewährtem, die AfD auf deutsche Leitkultur. Und im Programm der CDU kommt Kultur als eigenes Thema praktisch gar nicht vor. Das Cottbuser Piccolo-Theater jedenfalls lässt sich von der anstehenden Wahl nicht verunsichern und hat sich das Spielzeitmotto Piccolo for Future gesetzt. Eine klare Ansage, wofür dieses Kinder- und Jugendtheater steht. Kindern aus allen Schichten und Kulturen steht das Haus offen. Über dem Eingang des Theaters hängt die Regenbogenflagge, und zwar ganzjährig. Dass diese Positionen auf einige Landtagskandidaten zumindest herausfordernd wirken könnten, nimmt Piccolo-Chef Reinhard Drogler in Kauf.
Naja, wenn es schon eine Provokation ist, eine Meinung zu haben, dann ist es natürlich ein bisschen bedenklich. Wir werden weiterhin menschliche Werte, humanistische Werte vertreten. Und das hat überhaupt nichts, aber gar nichts damit zu tun, wer Regierungspartei ist und wer nicht. Das ist ja genau die Stärke, die man hat, wenn man eine Position hat.
Das sagt Reinhard Drogler, der Leiter des Kinder- und Jugendtheaters Piccolo in Cottbus. Seine Strategie also lautet, sich nicht einschüchtern lassen, weiterhin humanistische Werte vertreten. Und die Konfrontation mit AfD-Politikern und Wählern, die nimmt er dafür, so klingt es, gerne in Kauf. Einen etwas anderen Ansatz verfolgt der Theaterring Brandenburg. Ein Zusammenschluss freier Ensembles, die das Theater in die ländlichen Regionen des Bundeslandes bringen wollen. Ihr Ziel? Alle Menschen ansprechen und mitnehmen, egal welcher politischer Couleur. Kerstin Amina Dorst leitet und koordiniert den Theaterring. Sie ist für ihre Arbeit viel in Brandenburg unterwegs und ich habe sie vorhin erstmal gefragt, ob der Theaterring sein Ziel denn tatsächlich erreicht. Sitzt bei den Aufführungen wirklich das ganze Dorf im Publikum?
Also wir machen ja selten eine Befragung nach der politischen Ausrichtung. Und ich glaube, es wäre zu vermessen zu sagen, wir erreichen alle. Aber ich denke, wir als Theaterschaffende in den ländlichen Regionen haben vielleicht das Ohr näher an dem, was die Leute vor Ort auch bewegt und umtreibt. Also ich glaube, dass es hier stärker darum geht, auch relevante Themen zu suchen, stärker Brücken zu bauen, mit intelligentem Theater, das versucht, die Hemmschwellen auch niedriger zu machen und auch zu beweisen, dass man Teil der dörflichen Gemeinden oder der kleinstädtischen Gemeinden ist.
Also, und ja, was ist das dann also für ein Theater? Was sind das für Themen, die die Bevölkerung auf dem Brandenburger Land interessieren?
Also ich gebe mal ein Beispiel. Also ich leite diesen Theaterring, aber ich bin auch unter anderem im Vorstand eines Theaterkollektivs, nämlich Theaterland. Und wir haben gerade eine Produktion auf den Weg gebracht, das Stück Die Überflüssigen, also quasi eine Art Western, der in der brandenburgischen Provinz spielt. Und da geht es eben genau um so Themen wie das vielleicht sich abgehängt sein fühlen, Ängste gegenüber Veränderungen, aber eben auch dieser Widerwillen gegen Projektionsfläche sein müssen für vielleicht Zugereiste oder Besserwisser, wenn man so will. Und das sind, glaube ich, auch Themen, mit denen die Menschen vor Ort ja auch viel anfangen können, aber wo es eben nicht so, sagen wir mal, so eins zu eins um Tagespolitik geht.
Ja, das Stichwort Tagespolitik, darauf hätte ich Sie jetzt auch angesprochen. AfD-Politiker fordern ja immer wieder eine Entpolitisierung der Kultur. Wie politisch ist Ihr Theater? Müssen Sie dann eher darauf schauen, dass Sie Stücke aufführen, die politisch eben nicht zu sehr anecken und vielleicht auf einer anderen Ebene wirken?
Naja, ich meine, das ist ja immer die Frage oder die Diskussion im Theater. Was heißt denn das überhaupt, politisches Theater? Also muss jetzt der Spielplan also dezidiert politischer werden? Also ich würde ja fast behaupten, dass dieses Vorortsein in Regionen, die dünn besiedelt sind, dass das quasi auch eine Art von politischer Arbeit ist. Also dieses Miteinander reden, suchen, was treibt die Leute um, zuzuhören. Ich meine, das sind erste Schritte in der Demokratiebildung, wenn man so will.
Wir haben es ja gerade in dem Beitrag schon gehört. Viele Kulturschaffende in Brandenburg haben sich zusammengeschlossen, um der AfD etwas entgegenzusetzen mit dieser sogenannten Erklärung der Vielen. Wie sehen Sie das? Ist so ein Schulterschluss die richtige Reaktion oder riskiert man damit nicht vielleicht nur eine noch stärkere Spaltung der Gesellschaft?
Nein, ich finde so ein Zusammenschluss absolut wichtig, weil es braucht auch manchmal eine gewisse Symbolik, also dass man einfach zeigt, wir sind ganz viele und wir lassen uns auch nicht kleinreden. Im Gegenteil, ich wünsche mir eigentlich, dass es von der Symbolik auch zu mehr Handlung vielleicht kommt. Also dass man tatsächlich überlegt, wie kann man denn andere Allianzen finden, auch interdisziplinär oder sich auch mit, ich weiß nicht, Unternehmen zum Beispiel in der Region zusammentut. Weil das ist, glaube ich, die große Befürchtung, dass Kultur als Gut, wenn die AfD stärkste Fraktion wird, tatsächlich so auf dem Prüfstand steht und vielleicht Politiker sich in so einen merkwürdigen Diskurs reindrängen lassen, das so gegeneinander alles aufzurechnen und auszuspielen. Also brauchen wir nicht mehr Ärzte auf dem Land als freie Theaterkunst. Und da, glaube ich, wird es zukünftig möglicherweise viel wichtiger noch, Symbolik einerseits, aber eben auch gemeinsame Aktionen walten zu lassen. Dafür braucht es aber natürlich auch die Unterstützung und den Mut aus der Politik, aus der Kulturpolitik. Aber es ist wichtig, glaube ich, dann aus dieser Vereinzelung, in die man dann nach solch einem Schulterschluss oft zurückkehrt, wieder herauszukommen.
Wie blicken Kulturschaffende in Brandenburg und Sachsen auf die anstehenden Landtagswahlen? Das war die Stimme von Kerstin Amina Dorscht. Sie leitet den Theaterring Brandenburg. Und weitere Stimmen hören Sie in den kommenden Tagen hier in Kultur heute. Ein grundlegender Wandel, ein echter Wendepunkt, ein historischer Einschnitt. Als all das wurde in den letzten Jahren die MeToo-Debatte bezeichnet, als Meilenstein für die Frauenrechte. Doch es gibt auch skeptische Stimmen, die der Schauspielerin Janie Temple zum Beispiel. Sie war eine der Frauen, die im Zuge der MeToo-Debatte an die Öffentlichkeit gegangen waren. Anfang 2018 hatte sie Regisseur Dieter Wedel vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Heute ist Janie Temple wütend und enttäuscht, denn inzwischen werde in Deutschland kaum noch über die Opfer gesprochen, beschwert sie sich. Eine echte Wende habe MeToo nicht gebracht. Die MeToo-Debatte als Wendepunkt oder als vertane Chance? Darum soll es heute gehen in unserer Sommerreihe hier in Kultur heute. Wir sprechen in diesen Tagen mit Schriftstellerinnen, mit Musikern, mit Historikerinnen und vielen anderen über Wendepunkte. Heute ist meine Gesprächspartnerin die Publizistin Jagoda Marinic. Ihr Beitrag zur MeToo-Debatte ist ein Buch mit dem Titel Sheroes – Neue Heldinnen braucht das Land. Wie also sieht das Jagoda Marinic? Hat MeToo eine echte Wende gebracht?
Also mein Grund, dieses Buch überhaupt zu schreiben, war ja die Sorge, dass das nicht passieren wird. Dass in Deutschland ganz viel über MeToo geschrieben wird, aber eben immer so mit dem Blick, was machen eigentlich die anderen? Oder mit dieser Metaperspektive. Aber eben, dass Deutschland droht, MeToo zu verschlafen. Das war letztlich die These meines Buches. Und ich hatte auch sozusagen die Sorge, dass wenn wir das nicht machen, wohin geht es eigentlich dann mit der Frauenbewegung? Und können wir, wenn wir uns schon nicht trauen, MeToo so zu machen, wie die USA das gemacht hat, ob wir dann nicht zumindest eine weiche Form des Debattierens führen könnten, die die Frauenbewegung auch voranbringt und wir dieses Fahrwasser des Hashtags nicht verpassen.
Das heißt, Sie haben Verständnis für Frauen wie die Schauspielerin Janie Temple, die vom Verlauf der Debatte enttäuscht sind.
Also ich habe mehr als Verständnis. Ich habe, als ich dieses Buch geschrieben habe, auch mal geguckt, ja, welche Fälle sind eigentlich in Deutschland überhaupt bekannt geworden? Es gibt außer Dieter Wedel und Herrn Henke vom WDR kaum Namen, die wirklich in der Öffentlichkeit bekannt sind für die sexuellen Übergriffe, die sie gemacht haben.
Naja, es gab zum Beispiel auch noch den Pianisten Siegfried Mauser, der genannt wurde. Also so ein paar Beispiele gab es ja schon.
Ja, auf ganze 4, 5 kommen wir. Okay. Gemeinsam wahrscheinlich. Ja, und das ist aber nicht die Zahl, die man jetzt in den USA hatte, wo wir auf 250 Personen kommen, die man nennen kann und die auch eine ganz radikale Konsequenz nach sich gezogen haben. Diese 250 Männer, die haben ihre Führungsposition aufgeben müssen. Die wurden von Frauen ersetzt, nämlich mit dem Ziel, auch eine Studie zu machen. Ändert sich Führungskultur durch Frauen an der Spitze? Jetzt gab es kürzlich eine Studie der Universität Colorado, die genau das belegt, nämlich dass Frauen weniger sexuelle Übergriffe im Alltag erleben. Aufgrund von MeToo, dass Männer Angst haben, angeprangert zu werden öffentlich, dass es eben nicht geschluckt wird von den Frauen, sondern dass sie dadurch ihren Ruf schädigen.
Und woran liegt es, dass die MeToo-Debatte in den USA offensichtlich auf viel fruchtbareren Boden gefallen ist, dass sie dort mehr bewirkt hat? Sind die gesellschaftlichen Voraussetzungen in den USA so grundsätzlich anders als in Deutschland?
Also ich würde sagen, es sind vor allem zwei Faktoren, die aber sehr nah beieinander sind. In den USA gibt es eine ganz starke literarische, aber auch gesellschaftliche Tradition zu sagen, ich bekenne. Das beginnt bei denen mit diesem I confess. Und jeder Mensch, der sich hinstellt und seine Erfahrungen, seine politische Einstellung so formuliert, dass er andere Menschen damit beeindruckt, gewinnt sozusagen schon mal eine Anerkennung dafür, dass er als ich, als Individuum dasteht und das sagt. Wenn sich das dann wiederum mit einer Opfererfahrung. In den USA können das eben ethnische Minderheiten sein, sexuelle Minderheiten oder eben auch Opfer sexuellen Missbrauchs, dann erfährt das dort oft eine andere Würdigung als eben bei uns. Man sieht in den USA, MeToo hat ja eben nicht nur diesen Hashtag ausgelöst, sondern zig Frauen, die sich solidarisiert haben. Als wir dann die nächsten Oscars sahen, sahen wir all diese berühmten Frauen in schwarzen Kleidern, die sagten Time's up, also Solidarität, die auch mit Bildern vermittelt wurde. Es waren ja alles einmal Solidarität mit der eigenen Erfahrung, aber auch mit der Erfahrung all der anderen Frauen, die so etwas erlebt hatten. Und diese Solidarisierungsbewegungen für Opfer und mit Opfern und auch mit der eigenen Opfererfahrung, die haben wir leider weniger.
Welche Rolle spielt ein Präsident wie Donald Trump in all dem? Würden Sie sagen, MeToo hatte in den USA Erfolg trotz dieses Präsidenten oder gerade wegen dieses Präsidenten?
Das ist eine sehr spannende Frage. Und die Frage ist dann natürlich auch, wie viel hat MeToo wirklich bewirkt, wenn weiterhin ein Präsident, der auch Vorwürfe hat, Vergewaltigungen und so weiter vergewaltigt zu haben, trotzdem nicht mal annähernd in Impeachment-Verfahren kommt. Also natürlich dürfen wir MeToo in den USA da auch nicht überhöhen. Es war mehr als in Deutschland, aber nicht sozusagen der absolute Wandel. Aber es ist der Anfang einer ganz starken Bewegung. Und Trump hat mit Sicherheit da den Stein auch mit ins Rollen gebracht, dass all diese Frauen gesagt haben, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann normalisiert sich hier verbale sexuelle Gewalt von Vorgesetzten und so weiter. Ich denke schon, dass das auch eine Art Widerstandsbewegung ist, dass Frauen gesagt haben, jetzt mit den neuen autoritären Männern, die despektierlich mit Homosexuellen umgehen, mit Frauen ohnehin, wenn man jetzt die neuen Bilder von Trump sieht, wie er sozusagen sich abfeiern lässt, wenn er mit Cheerleadern da tanzt, also diese alten machistischen Bilder, dann denke ich, dass Frauen sagen, wir müssen diese Bewegung jetzt nutzen. Es ist wirklich eine Jahrhundertchance.
Eine Jahrhundertchance, sagen Sie. Dann kommen wir vielleicht noch mal zurück nach Deutschland. Würden Sie denn sagen, dass der MeToo-Zug hierzulande endgültig abgefahren ist? Oder gäbe es vielleicht noch eine Chance, die Debatte wieder anzukurbeln und dann mehr zu erreichen?
Ich bin wirklich sehr skeptisch. Also auch wenn Sie sagen, dass Frau Tempel, wie Sie eingangs berichtet haben, von dieser Erfahrung als eine nicht geglückte Erfahrung berichtet. Das heißt, die wenigen Frauen, die es geschafft haben, MeToo, vielleicht sollten wir das auch noch mal klären, warum ich sage, es reicht nicht. MeToo war eben nicht nur die Debatte darüber, was darf ein Mann, was darf ein Mann nicht, was darf ein Vorgesetzter nicht. Es war der Mut der Frauen, mit ihrer Opfergeschichte, also mit dem schrecklichen Erlebnis, an die Öffentlichkeit zu gehen. Es war auch der Vorgang, den Namen des Mannes zu benennen, der diesen Übergriff getätigt hatte, mit der Aussicht darauf, dass das Folgen haben würde. Und solche Fälle haben wir eben wirklich wenig. Und da die Frauen, die es in Deutschland gemacht haben, so wenig Erfolg damit haben, wüsste ich gar nicht, wie man jetzt die nächsten Frauen da mobilisieren sollte. Wenn wir nochmal Charlotte Roche nehmen. Als Charlotte Roche gegen Henke an die Öffentlichkeit ging, gab es dann sehr schnell einen Brief von anderen Schauspielerinnen, vielleicht 26, darunter ihre Berben, die sich solidarisiert haben mit Henke und gesagt haben, das ist ein ganz wertvoller Mann, der hat uns nie übergriffig behandelt. Das heißt, hier hat Charlotte Roche nicht mal das Schweigen als Solidarität erlebt, sondern sofort eine Gegnerschaft in den Frauen gefunden, die keine schlechten Erfahrungen mit diesem Mann gemacht haben. Und erst als es vor Gericht ging, fanden sich noch mal 6 andere Frauen, die Charlotte Roche dann unterstützt haben, glaubwürdig, und die aber anonym bleiben wollten. Ich glaube, das wird bei uns leider so laufen, dass die meisten Frauen weiterhin anonym bleiben und dass wir das Thema sexuelle Gewalt immer mit Metadiskursen abhandeln werden.
Wenn Sie mal zurückblicken in die Geschichte des Feminismus, gab es in der Vergangenheit echte Wendepunkte für die Frauen, Errungenschaften, die unsere Rechte nachhaltig gestärkt haben?
Nun ja, ich glaube, man kann jetzt mal ganz beim Anfang anfangen. Wir hatten angefangen, was wir jetzt gefeiert haben, mit dem Wahlrecht.
Und dann 100 Jahre Frauenwahlrecht.
100 Jahre Frauenwahlrecht. Das ist mit Sicherheit nochmal die Absurdität zu verstehen, dass Frauen in Demokratien nicht als Bürgerinnen gesehen wurden. Also auch mal zu verstehen, woher Frauen kommen. Nämlich aus dem Vorwurf eigentlich, nicht Teil der Demokratie zu sein, dass sie dekorativ sind. Und das hat sich ja dann lange durchgezogen, dass es den Ehemann brauchte, der einer Frau gestatten sollte, ins Berufsleben zu gehen. Dann Vergewaltigung in der Ehe. Also dass es möglich war zu denken, dass ein Mann ein Anrecht hat auf sexuelle Dienstleistungen innerhalb einer Ehe. Und dass das alles gar nicht so lange her ist. Also dass wir heute davon ausgehen, dass die Rechte, die wir jetzt hätten, letztlich schon lange bestünden, das stimmt einfach nicht. Und da verdanken wir dem Feminismus der letzten Jahrzehnte tatsächlich sehr viel. Und andererseits ist es auch ein gutes Zeichen, dass uns das absurd und verjährt und so vorkommt, als wäre es sicher nicht ein Gesetz aus unserer Zeit.
Was denken Sie denn, welche gesellschaftlichen Voraussetzungen braucht es, damit echter Wandel möglich ist mit Blick auf die Gleichberechtigung? Kann man das irgendwie auf eine Formel bringen? Warum funktioniert es manchmal und warum manchmal nicht?
Na, ich fand einen Gedanken sehr spannend, den hat tatsächlich die Verlegerin Sif Bublitz auf einem Podium geäußert, den wir hatten zum Thema Sheroes und Me Too. Da sagte sie, als Verlegerin und aus verlegerischer Sicht merkt sie immer wieder bei Büchern zu dem Thema, dass es in Deutschland einfach nicht so die Bereitschaft gibt, über diese Themen so intensiv zu debattieren, so intensiv darüber nachzudenken. Das heißt, wenn man Bücher verlegt über Zukunftsträume, Zukunftsformate, Politik, wie auch immer, da ist das Interesse höher. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft zunächst mal lernen, dass wir davon profitieren, wenn wir über solche Themen reden, wenn wir Selbstbilder hinterfragen, wenn wir verstehen, dass gerade Geschlechtergerechtigkeit nichts ist, was wir rein durch Gesetze und Quoten umsetzen werden können, was sicher auch wichtig und hilfreich ist, aber dass das Umdenken auch auf der Bewusstseins- und Debattenebene stattfinden müsste.
Die Publizistin Jagoda Marinic in unserer Sommerreihe über Wendepunkte, über echte und vermeintliche Wendepunkte. Und zu letzteren zählt laut Jagoda Marinic die MeToo-Debatte. Alle Interviews dieser Reihe können Sie auch nochmal nachhören, zum Beispiel in unserer Audiothek. Die gibt's als kostenlose App zum Herunterladen. Die Frauenrechte haben auch die US-amerikanische Tänzerin Isadora Duncan beschäftigt. Sie lebte, tanzte und choreografierte im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert und der Tanz war für sie eine Form der Emanzipation, der Befreiung des weiblichen Körpers. Nicht der klassische Tanz, Ballett in Tütü und Korsett, das lehnte Isadora Duncan ab. Sie verschrieb sich dem Ausdruckstanz und fand ihre Inspiration in den Tänzen des antiken Griechenlands. Bis heute gilt sie vielen als Pionierin des modernen Tanzes. Der französische Choreograf Jérôme Bell und die Tänzerin Elisabeth Schwarz lassen Isadora Duncan jetzt wieder auferstehen mit einem Solo, das in diesen Tagen auf dem Berliner Festival Tanz im August zu sehen ist. Angereist ist Jérôme Bell mit dem Zug, ein Beitrag zum Klimaschutz. Franziska Bure hat den umweltbewussten Choreografen getroffen und sein jüngstes Werk in Berlin gesehen.
Die Arme vor dem Körper kreuzen und mit einem Schwung nach oben in einen Halbkreis öffnen. Diese Geste bedeutet in der Sprache von Isadora Duncan akzeptieren. Das erklärt Sheila Atala, die die Bewegungen der Tänzerin Elisabeth Schwarz sprachlich begleitet. Atala sitzt am linken Bühnenrand und zitiert aus Duncans Autobiografie, führt durch ihre Lebensgeschichte und erzählt, wie diese mit der Laufbahn von Elisabeth Schwarz verknüpft ist. Schwarz ist 69 Jahre alt und trägt ein cremefarbenes Kleid aus Seide mit zwei frontalen Schlitzen, die griechische Tunika, wie auch Duncan sie trug, so Atala. Sie wiederholt auch die Legende, der zufolge Duncans Barfußtanz um 1900 etwas völlig Neues gewesen sei und nackte Beine auf der Tanzbühne die Ausnahme.
So, for Duncan, it's a way to free the body of women. In addition, she dances barefoot, which is quite new.
Elisabeth Schwarz führt im Deutschen Theater Berlin mehrere historische Tänze Duncans auf. Sie sind angeblich von ihren Schülerinnen über Generationen weitergegeben worden, bis zu Elisabeth Schwarz. Jérôme Bells Choreografie hat einen durchweg didaktischen Charakter. Atala führt das Wort, Schwarz zeigt jeden Tanz nach dem gleichen Schema. Erst tanzt sie mit Musik, dann zu den Beschreibungen der Bewegungen und wieder zur Musik. Die monotone Einübung von Worten mit Bewegung und Musik wirkt deutlich aus der Zeit gefallen. Für die simple Konditionierung werden schließlich Freiwillige aus dem Publikum auf die Bühne geladen. Die zufällig zusammengewürfelte Gruppe aus Laien und Profitänzern funktioniert als Pavlovsche Hundestaffel recht amüsant. Sie zeigt aber auch, wie beliebig Worte wie suchen, aufgeben, Welt oder akzeptieren den Bewegungen zugeordnet sind und je nach tänzerischen Vorkenntnissen mit Pathos aufgeladen oder mechanisch ausgeführt werden. Ziemlich absurd wirkt daraufhin Duncans Tanz »Der Revolutionär«. Der Armschwung über den Kopf und die wedelnden Handgelenke könnte genauso gut den Bewegungsablauf von Isadora Duncans Dionysos zeigen, wie ihn Schwarz am Anfang demonstriert hat. Der Choreograf Jérôme Bell erarbeitet das Stück noch mit einer zweiten Tänzerin, Catherine Garland, in New York. Die Proben finden per Skype statt, weil die Company von Bell aus ökologischen Gründen nicht mehr fliegt. Es entstehen zwei völlig unterschiedliche Versionen der Choreografie, erklärt Bell.
They're not dancing the same at all.
Die beiden tanzen überhaupt nicht ähnlich. Sie meinen, sie würden das Gleiche machen. So ist es aber nicht. Es gibt eben keine Autorität mehr, keine Wahrheit. Sie treffen also ihre eigenen Entscheidungen. Sie füllen die Form, die Duncan kreiert hat, mit ihrem eigenen Leben.
Into the form that she created.
Die Präsenz von Elisabeth Schwarz ist in der Tat beeindruckend. Selbst bei den kindlichen Hüpfern mit stilisiertem, freudigen Händeklatschen bewahrt sie noch Würde. Doch die Fehlkonstruktion des Stücks von Jerome Bell kann auch sie nicht auflösen. Weder die zitierte Autobiografie Duncans noch manche der gezeigten Tänze können eindeutig Isadora Duncan zugeschrieben werden. Sehr unwahrscheinlich ist, dass Duncan ihre Soli wirklich an ihre Schülerinnen weitergegeben hat. Meist war sie alleine auf Tournee und überließ ihrer Schwester und ihren Adoptivtöchtern, sich um den tänzerischen Nachwuchs zu kümmern. Die geniale Selbstvermarkterin hat Jerome Bell offensichtlich in ihren Bann gezogen. Aus heutiger Sicht darf ihr Verdienst für den modernen Tanz jedoch sehr in Frage gestellt werden. Der schwedische Schriftsteller August Strindberg bezeichnete Duncans Tanz gar als Kleinkunst. Das nächste Solo unter Bells Federführung hat hoffentlich mehr Substanz.
Das wünscht sich Franziska Bure. Sie sah Jerome Bells Choreografie über die Tänzerin Isadora Duncan. Das Stück ist in diesen Tagen beim Festival Tanz im August zu sehen. Und der Name Isadora Duncan, der fällt jetzt auch nochmal in den Kulturmeldungen mit Beatrix Novi.
Ja, deswegen das Neueste zuerst, weil es so gut passt. Beim Filmfestival von Locarno bekam den Preis für die beste Regie Damien Malivelle für Les Enfants d'Isadora, die Kinder von Isadora, ein Film über die Tanzkunst. Den Hauptpreis erhält der portugiesische Spielfilm Vitalina Varela über einen Slum in Lissabon. Und auch zwei deutsche Co-Produktionen hatten Erfolg und können sich freuen, darunter der türkisch-deutsche Film Schwarze Sonne. Aber alles Nähere über Locarno und die Preise hören wir ja morgen in dieser Sendung. Und wir kommen jetzt zu einem schon lange bekannten Namen. Don't Tell Dad, erzähl es nicht Vater, so nannte Peter Fonda seine Autobiografie. Und das sagt schon einiges über das Verhältnis zu seinem extrem unzugänglichen Vater und Hollywood-Star Henry Fonda. Als Kinder, deren Mutter Selbstmord beging und deren Vater meist abwesend war, mussten Peter und seine Schwester Jane früh eigene Wege gehen. Und doch führten diese Wege direkt zum Film. Allerdings auch geradewegs in die Gegenkultur zu dem Hollywood, das Stars wie Henry Fonda geprägt hatten. Die 60er Jahre waren auf dem Vormarsch. Peter Fonda, der zunächst auf der Bühne angefangen hatte, drehte 1966 mit Roger Corman den Wüstenrockerfilm Die wilden Engel. Er nahm Drogen in einem weiteren Corman-Film The Trip und im realen Leben mit den Beatles. 1969 machte dann das Roadmovie Easy Rider eine visuelle und musikalische Ode an die Freiheit. Fonda, alias Captain America, weltberühmt.
It kicked me away from my father's monumental shadow, but I had no idea that it would create an even more monumental shadow, and it would be much harder for me to get out from under that.
Aus dem Schatten des Vaters trat Fonda damit heraus, aber den Schatten von Easy Rider wurde er nie mehr los. Er drehte Filme, viele, die meisten, wie er selbst sagte, belanglos. Lieber führte er Regie. Es gelang ihm sogar, seinen Vater einmal für eine kleine Rolle zu gewinnen. Und der reagierte tatsächlich mit Anerkennung. Anerkannt und mit einer Oscar-Nominierung belohnt wurde 1997 auch Fondas Darstellung eines Vietnam-Veteranen und Bienenfreundes in Victor Nunez' Film Julius Gold. Peter Fonda ist 79 Jahre alt, in Los Angeles gestorben. Seiner Tochter Bridget hatte er vom Film abgeraten, aber bekanntlich hat sie auf ihn nicht gehört. Diane Kruger, Filmschauspielerin, sägt am Ast, auf dem sie sitzt. Sie gehe kaum noch ins Kino, sagte sie der Süddeutschen Zeitung heute. Sie versuche es, manchmal müsse das ja sein, aber ansonsten hocke sie, wie alle anderen, vor Netflix. Andererseits würde sie sich über richtige Filmangebote durchaus freuen, vor allem aus Deutschland, wo sich seit aus dem Nichts nicht mehr viel getan hat. Mit Regisseur Fatih Akin habe sie aber eine Verabredung für ein Marlene-Dietrich-Projekt.
Das waren die Kulturmeldungen mit Beatrix Novi und das war Kultur heute mit Enne Seidel. Hier folgen die Nachrichten und ab 10 nach 6 dann die Informationen am Abend. Da geht es dann unter anderem um den Artenschutz. In Genf hat eine zweiwöchige UN-Konferenz begonnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.